Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand mittendrin, dem Podcast für den deutschen Mittelstand. Heute in der dritten Folge mit unserem Gast Martin Bartelwort. Einmal Hallo in die Runde.
Hallo.
Moin Moin.
Martin, du darfst auch gerne Hallo sagen.
Ach so, hallo, ja, ich freue mich hier zu sein, es wird wunderbar.
Sehr schön, ja, wir starten ja immer mit einer Frage. Wie beginnt denn für dich ein guter Tag?
Ach, das ist ein Dreiklang. An erster Stelle steht Kuscheln auf dem Programm, nämlich mit unseren beiden kleinen, noch kleinen jungen Kindern, 8 und 10 Jahre, die Lilly 10, der Jonte, der Junge 8, und dann wird gekuschelt und dann wird zusammen gefrühstückt. Und tatsächlich gucke ich fast jeden Morgen in ein altes, schlaues Buch, nämlich die Bibel, und da kriege ich meistens einen guten Spruch, einen guten Kompass für den Tag.
Sehr gut. Das klingt doch schon mal hervorragend. Damit die Leute, die jetzt zuhören, auch wissen, wer du überhaupt bist, wird Holger jetzt mal ein kleines Intro geben, weil wir heute eine ganz besondere Persönlichkeit hier sitzen haben. Und Holger, stage is yours.
Ja, also wenn man einen Slogan mit Martin Bartelwort verbindet, könnte man sagen, unterwegs im Auftrag des Herrn. Ein Zitat aus Blues Brothers. Keine andere Kinogänger wird das kennen. Denn Martin Bartelwort ist gelernter Diakon und heute Manager eines Unternehmens, eines kirchlichen Unternehmens. Und insofern hat er persönlich sicherlich auch eine ziemliche Reise hinter sich. Und das fand ich eigentlich ein spannendes Thema. Denn das, was heute den Manager ausmacht, was der Wissen und an Erfahrung mitbringen muss, das verbindet man nicht unbedingt mit einem Diakon. Ich will nicht sagen, dass eine Diakonausbildung nicht auch eine gute Basis bieten kann, gerade was das Thema soziale Kompetenz vielleicht anbelangt, aber trotzdem ist das eine enorme Entwicklung, und ich wollte unbedingt mal hören, wie jemand, ja, ich sag mal, selbst diese Entwicklung wahrnimmt, beziehungsweise natürlich auch am Ende vielleicht mit einem Erfahrungsschatz sagen kann, was war ein Best Practice. So, und insofern soll es das auch gewesen sein. Martin darf sich natürlich selber vorstellen mit dem, was ihr tut. Martin, erzähl mal.
Ja, erstmal ja, vielen Dank für die Einladung. Hier Mittelstand mittendrin. Wer hätte das gedacht, dass ich hier mal sprechen darf? Und ich habe hoffentlich eine interessante Geschichte. Ich habe eine Geschichte, ja, die beginnt mit einem Traum, mit einer Vorstellung auf Zukunft. Und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass daraus etwas ja Größeres werden könnte. Ich bin 65er Jahrgang, also Nutella-Generation. Das Nutella-Glas ist genauso alt wie ich, meine Damen und Herren. Und es ist so, also ich gehöre zu dem Babyboomern, ja, also die jetzt im Grunde das Sagen haben und für die nächste Generation vielleicht auch noch mit die Weichen stellen und hoffentlich nicht im Weg stehen und ja, gute Entwicklung hier in Deutschland verhindern, sondern im Gegenteil, ja, die jungen Leute auch fördern. Das ist ja auch ein Riesenthema, Generationenwechsel. Ja, was soll ich erzählen zu mir, Holger? Was interessiert dich?
Erzähl vielleicht erstmal von dem Unternehmen, in dem du tätig bist, denn das ist ja schon eigentlich an sich etwas sehr, sehr Spannendes.
Ja, also das Unternehmen heißt Stiftung, ist eine selbstständige kirchliche Stiftung, Stiftung Kreative Kirche, Kreative mit C geschrieben, Kreative Kirche. Wir sind ja, knapp 40 Mitarbeitende, hauptamtlich und teils in Teilzeit, freiwilliges soziales Jahr kann man bei uns machen. Und wir bilden aus im Bereich von Veranstaltungskauffrau Mann und im Bereich Büromanagement und im Veranstaltungsbereich bilden wir aus. Und ja, im Grunde, im Kern haben wir, ist vielleicht ein bisschen langweilig im Moment, aber sind im Moment noch im Berufsverbot. Warum? Ja, weil Singen mit Tausenden von Menschen auf der Bühne, ohne Abstand, in geschlossenen Räumen, das ist natürlich im Moment noch nicht möglich, aber wir freuen uns auf die Zeit, es wird wieder kommen, dass wir das wieder machen können. Wir inszenieren große Geschichten, beispielsweise die 10 Gebote haben wir zum Kulturhauptstadtjahr 2010 in der Westfalenhalle in Dortmund produziert. Ja, da singen dann wirklich ja 2.000-3.000 Sängerinnen und Sänger mit und bringen die große Story von den 10 Geboten auf die Bühne mit Musical-Stars, mit bekannten Musical-Stars aus Deutschland, der Musical-Szene, und mit professionellen Musikern, professionelles Ambiente, ausverkaufte Hallen. Das ist eigentlich so, würde man sagen, unser Kerngeschäft, mit vielen Menschen gemeinsam unterwegs zu sein und große Geschichten zu erzählen.
Wie lange macht ihr das schon?
Tatsächlich mit meinem Vorstandskollegen, ich bin also dort Vorstand der Stiftung Kreative Kirche, Ralf Rathmann, und meinem Jugendfreund schon seit 1993. Das heißt, nächstes Jahr 30 Jahre Projektarbeit. Und das macht es im Kern aus. Wir denken uns gute Projekte aus, die relevant sind, die für Menschen interessant sind, beispielsweise Lebensstory von Martin Luther King, dem Bürgerrechtler Martin Luther King, und auch Baptistenpastor. Also da ist die Frage auch der Motivation, wo nimmt er seine Kraft für den Widerstand, sich für Bürgerrechte einzusetzen her. Er ist ja auch dafür, hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Wo kriegt er die Motivation her und was macht das eigentlich aus? Welche Lebensgeschichte hat er und ja, was können wir heute auch mitnehmen? Welchen Gedanken, um Leben gut zu gestalten, können wir mitnehmen? Also wir finden immer Themen, setzen die um mit vielen Menschen, große Hallen. Das machen wir seit 1993, aber angefangen hat das mit einem ganz kleinen Jugendchor, also so 40 Leute. Dann haben wir 6 Wochen geprobt, ein Konzert gemacht. Zusammen hatten wir einen Tenor und haben das dann auf die Bühne gebracht. Es ist also eine lange Reise in kleinen Schritten. Wir dürfen das wirklich so bottom-up entwickeln, als Marathon, nicht als Sprint. Deswegen stehen wir auch, glaube ich, auch selbst nach 2 Jahren Berufsverbot knapp mit den großen Projekten trotzdem noch wirtschaftlich solide da.
In der Vorbereitung, ich meine, ich kenne euch auch schon ein bisschen länger, deswegen habe ich gedacht, das passt hier rein. Aber in der Vorbereitung habe ich nochmal so ein bisschen Kreative Kirche gegoogelt. Ihr macht ja nicht nur große Konzertveranstaltungen, sondern ihr organisiert ja auch zum Beispiel eine fast schon zentrale Kirchenveranstaltung in Deutschland, den Gospelkirchentag. Mhm. Da kommen 100.000 Menschen hin. Wie groß sind die Zahlen? Das macht ihr doch nicht mit 40 Leuten. Also
ja, 100.000 wäre jetzt das Ziel für die nächsten Entwicklungsschritte. Ganz so viele sind es nicht, aber in der Tat, es gibt so ein Ranking deutscher Festivals, also der größten Festivals. Ich glaube, wir sind da unter den Top 50 gelandet, was ich schon für eine kirchliche Sache wirklich sehr, sehr enorm finde. Also wir haben an den Bühnen, das muss ich das so vorstellen, sind 3 Tage, der nächste findet in Hannover statt, in der Landeshauptstadt. 3 Tage lang Musik, Open-Air-Bühnen, aber auch Sängerinnen und Sänger, die dann da hinkommen, internationale Chorgruppen, die da hinkommen, an den Bühnen alle zusammengezählt, vielleicht so 50.000. 5.000 aktive Sänger und 50.000 Gäste an den Bühnen. Ja.
Das heißt, ihr habt dann auch entsprechend mehr Personal im Einsatz, also die 40 Mitarbeiter, die springen dann auch mal ganz gerne schnell hoch auf.
Ja, 150, wie machen wir das? Da haben wir natürlich das Glück, dass wir auch mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten können. Nicht alle stehen dann auf der Payroll, müssen wir also bezahlen. Höchstens die Anerkennung, die Wertschätzung, eine gute Begleitung auch für Ehrenamtliche. Sonst gelingt das nicht, die auch mitzunehmen, dass die gerne dabei sind. Aber das ist so die Kombination aus Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, manchmal nicht ganz leicht zu managen. Ist also, wenn einer nicht dafür bezahlt wird und trotzdem tolle Leistung bringen soll, ne, warum macht er das? Ja, weil es eine große Vision, weil es ein großes Ziel gibt, eben ein tolles Festival zu veranstalten, was auch eine mediale Aufmerksamkeit hat, aber auch für die Menschen wirklich was Bedeutsames ist, ne, was Tolles erleben und dabei zu sein bei einer großen Sache sozusagen. Ja.
Im Fernsehen wart ihr auch schon.
Im Fernsehen waren wir auch schon. Das war ein Höhepunkt zu 500 Jahre Reformation. Also Martin Luther 2015, 17, da soll er die Thesen an die Wittenberger Schlosskirche genagelt hatten, seine Vorstellung von Kirche, die ja widersprach mit dem, was der Papst sagte und was wir mit Reformation verbinden. Da haben wir auch eine moderne Inszenierung gemacht, auch in Deutschlands größten Hallen, SAP Arena Mannheim, da den Award ausverkauft, hier Sold Out Award gewonnen und auch in Dortmund waren wir damit. Und in Berlin mit 4.000 Sängerinnen und Sängern, 4.000, das war stark. Also da läuft mir heute noch die Gänsehaut runter, das ist einfach, wenn man 4.000 Sängerinnen und Sänger mal so, also bei Dortmund ist es natürlich noch mehr, ne? aber jetzt so ein Kunstwerk aufzuführen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, das hat das ZDF tatsächlich aufgezeichnet, 1,7 Millionen Zuschauer, Einschaltquote von, weiß ich nicht, irgendwas knapp 10%. Das fanden die alle schon ganz, ganz toll und das war auch für uns toll, muss ich sagen. Das war aber schon auch so etwas wie ein Work-Life-Höhepunkt.
Das ist auf jeden Fall eine respektable Leistung.
Ist eine respektable Leistung, finde ich auch. Ja. Aber ich habe zu meinem Freund und Vorstandskollegen gesagt, Mensch, eigentlich Ralf, 2017, jetzt, wenn wir jetzt ein Unternehmen gebaut hätten, jetzt so 30 Jahre entwickelt hätten, das war so ein Höhepunkt, jetzt verkaufen. Ja. Und jetzt verkaufen, der Traum, ja, und früh in der Rente gehen, ne? Und dann nur noch schöne Sachen machen. Aber unsere Rendite ist ja im Himmel und da geht nichts verloren.
Und das ist ja auch eine schöne Sache.
Das ist eine ewige Sache sogar.
Ja. Aber was habt ihr denn dann für Vorlaufzeiten für diese Events? Das muss doch auch dann enorm sein, gerade bei diesen Größen.
Ja, also wir könnten ja in die Zukunft direkt schauen, was kommt, ja, ne, was steht da. Ne? Wir haben also Luther, wir hatten jetzt Martin Luther King inszeniert. Das ist das aktuelle Musical, das ist auch noch in vielen Städten noch zu erleben, im Wetzlar, Bayreuth, Rostock, das kommt alles erst noch, wenn wir wieder dürfen. Das nächste hat Arbeitstitel, darf ich verraten, weiß sonst noch keiner.
Ui,
es lohnt sich also hier mitzumachen beim Podcast für den deutschen Mittelstand. Man erfährt wirklich die großen Dinge. Nein, Spaß beiseite. Das Wunder der Schöpfung ist der Arbeitstitel. Das Wunder der Schöpfung, da legt natürlich den Pfad schon. Ne? Also das ist die große Frage aller Fragen. Wie können und wollen wir in Zukunft leben? Auch euer Thema hier für die junge Generation. Wir haben ja hier so zwei Generationen. Ich weiß nicht, kann man ja im Podcast nicht sehen, aber man hört es vielleicht an den Stimmen. Die jungen Leute, also aber auch für uns ist das natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Also wie wollen wir leben? Stichwort Klimarettung oder nee, eigentlich ist es eine Menschenrettung. Also wie können wir ins Handeln kommen, in ein anderes Handeln kommen, damit unsere Welt eben enkelfähig wird? Und damit beschäftigt sich das Musical, das Wunder der Schöpfung. Gut, wir glauben jetzt, macht ja nicht jeder, weiß ja nicht, wie das bei euren Hörerinnen und Hörern, wird es ganz verschieden sein, wie sie zum Glauben stehen, auch zum christlichen Glauben stehen und so. Wir glauben, dass das kein Zufall ist, dass es so eine Erde gibt, die so getragen und so funktioniert und gehalten wird, die uns auch überleben wird übrigens, wenn wir Mist bauen. Also heißt ja immer die Natur, die überlebt uns locker. Ja. Die wird sich von uns erholen. Also schöner kleiner Witz vielleicht am Rande, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, oh, du siehst aber schlecht aus. Was hast du denn? Ja, sagt der andere, Homo sapiens. Ach so, ja, das geht wieder weg. Ja, also es ist ja gar keine Klimarettung, sondern in Wirklichkeit eine Menschenrettung. Und das wollen wir mit dem Musical auch erreichen, dass wir nicht nur eine tolle Show haben, sondern dass wir wirklich auch nicht mit erhobenen Zeigefingern dann sagen, das dürfen wir alles nicht machen, das ist alles Quatsch, sondern wir wollen uns verlieben neu in das Leben und was man liebt, das schützt man. Und das ist so die Spur. Ne? Und wir wollen uns mit Leuten auf den Weg machen und sagen, ja, die Themen kennen wir alle, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Vielleicht ist das ja auch im Mittelstand oft so. Ja, wir haben gar kein Erkenntnisproblem, sondern wie gelingt Wandel? Das ist ja das Spannende.
Absolut.
Und da haben wir ganz gute Rezepte für gefunden, dass wir uns wandeln müssen immer. Heißt ja auch kreative Kirche. Da steckt ja auch Kreativität drin. Das heißt, wir haben schon im Namen eingebaut, wir müssen uns auch wandeln und wollen uns auch wandeln.
Stichwort Wandel, wenn man das gerade mal aufnimmt. Hast du dich in 30 Jahren Geschäftsführer, Vorstand, Stiftung Kreative Kirche gewandelt?
Absolut, ja.
Wie viel Diakon ist noch im Manager?
Ja, total. Also ich habe ja gesagt, wie beginnt ein
guter... Martin, vielleicht einmal, was vielleicht dafür ganz cool wäre, nachzuvollziehen, finde ich zumindest. Wie ist das bei dir entstanden, dass du gesagt hast, du möchtest Diakon werden? Also wie kamst du zu dem ersten Punkt?
Ja, da hat Gott gesagt, lieber Martin, ja, du wirst Diakon. Nein,
das ist jetzt ja, und was ist das überhaupt? Das müssen wir auch noch
klären. Ja, das müssen wir auch mal klären. Was ist ein Diakon? Der macht das schon. Wer stößt den Pfarrer von dem Thron der Diakon? Nein, ich bin evangelisch. Ja, der Holger Schmidt ist ja, weiß ja nicht, ob es jeder weiß hier, ich weiß es, ja. Er gehört der falschen Religion an. Ja. Also früher war das so, lieber Holger, wenn ich als Evangelin eine katholische Freundin gehabt hätte, ne, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Das war schon komisch. Ja. Also das war so ganz so. Ja, heute ist das zum Glück anders und das finde ich auch ganz toll. Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Was ist ein Diakon?
Was ist ein Dankeschön, ja. Ihr müsst mich, ich bin ein alter Mann, ihr müsst mich da immer wieder so erinnern. Ist eigentlich die Frage gewesen, wer bin ich. Also, was
steht
ist
ein der Diakon?
Das war der Hintergrund. Bei den katholischen Geschwistern ist es was anderes als bei den evangelischen. Bei den evangelischen ist es so, ich bin ich habe soziale Arbeit studiert ursprünglich. Und im Kontext der Kirche, also da gibt es dann die Möglichkeit eben einer theologischen Ausbildung noch, zu sagen, ja, ich will das auch als Christ machen, die soziale Arbeit, also die Frage der Motivation. Und da, wenn ich das erinnere, dann beschäftige ich mich auch ein bisschen mit der Bibel, mit der Theologie dahinter, mit dem wir Dinge im ethischen Bereich dann zusammenhängen, Tod, Trauer, Sterben, Halt, Ewigkeit. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Da macht man eine theologische Ausbildung noch. Und dann kann man sich eben als Diakon einsegnen lassen. Ne? Das ist also ein Amt der Kirche, wo man sagt, also ich will sozialarbeiterisch, ich bin sozial mit Menschen unterwegs sein, dem was Gutes tun, aber kann das auch in Verbindung mit meinem Glauben bringen. So würde ich sagen. Ja. Das ist ein Diakon. Arbeitet meistens in der Gemeindearbeit, in der Jugendarbeit, Kinder-Jugendarbeit. Das ist ein großes Feld. Oder in der Heimerziehung ist es auch möglich. Ja. Und mein Werdegang ist tatsächlich ist dann anders so gekommen. Wobei mich die Wirtschaftlichkeit, wir sind ja hier beim Mittelstand mit drin im Podcast für den neuen deutschen Mittelstand, da ist es so, dass ich auch noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht habe. Meine Damen und Herren, ich habe auch mit Geld was drauf.
Ausbildung oder Studium?
Ich mache ja alles nur ein bisschen, aber nichts richtig, kann aber alles erklären. Das ist von Kolping war das, praktischer Betriebswirt. Also kein Hochschulstudium, nur so Schmalspur. Bin ja auch kein richtiger Theologe, ja, habe ich auch nur Schmalspur. Was ich, glaube ich, gut kann, ich bin Generalist und ich kann ganz gut erkennen, was man braucht, um große Dinge zusammenzubauen. Also wie so ein Puzzleteil, 5000 Teile. Da habe ich so einen Plan und ich habe auch eine Vorstellung von dem, was man dafür braucht. Also welche Baumeister braucht es oder welche Rezepte braucht es, damit ein komplettes Bild entstehen kann. Und dafür sind Generalisten gut. Sie müssen aber in der Lage sein, dann auch den einzelnen Gewerken oder den Spezialisten auch Raum zu geben, dass sie ihr eigenes einbringen können und die auch damit auszuhalten, dass andere besser sind in den Teilbereichen als man selber. Kann ich aber gut.
Offensichtlich.
Ja. Funktioniert. Ich meine, überprüfen könnt ihr das alles, ob das alles stimmt, was ich hier sage. Ne? Das wird dann nicht stimmen.
Aber ist ja eigentlich so die typische Funktion eines Managers. Meist kann man als Manager ja alles irgendwie ein bisschen, weiß, ja, worum es geht, ja, aber muss trotzdem irgendwie dann die Leute kennen, die es können.
Ja, das wäre jetzt ein idealtypischer Fall, ne? Ja. Weiß, worum es geht. Ich weiß ja nicht, ob alle die Hörerinnen und Hörer das jetzt auch so für sich in Anspruch nehmen, selber oder für andere. Ich glaube aber, jeder von uns hat gute Management-Erfahrung und schlechte Management-Erfahrung. Wenn ich sage, du hast dich gewandelt, ja, also natürlich Learning by Doing, also viel autodidaktisches Lernen habe ich tatsächlich hinter mir, auch natürlich auch ein bisschen Ausbildung und so, aber eben auch, weil wir es zusammen gemacht haben, zu zweit gemacht haben, auch ein hohes Maß an gegenseitiger Reflexion. Wir sind ja hier auch im tollen Bürogebäude von Reiser Schmitz, ist auch ein Tandem. Ja, also die Tandemlösungen sind stark, wenn man sich gut committet und gut aufeinander beziehen kann, ne? Wenn man sich super ergänzt und sich auch traut, dem anderen auch mal was Kritisches zu sagen, ohne dass sofort die Beziehung dann zusammenbricht.
Spannend, dass du es sagst. Bei Lukas und mir ist es tatsächlich genauso. Wir sind ja auch beide selbstständig in einer eigenen Company und wir haben tatsächlich die Tage auch genau über dieses Thema gegenseitiges Kritik üben und ich sag mal auch sagen, wenn was richtig gut war. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, weil wir auch so ein bisschen unseren Führungsstil, glaube ich, in den letzten Wochen hinterfragt haben, beziehungsweise uns zumindest damit beschäftigt haben. Deswegen finde ich es spannend, dass du das erwähnst.
Ja, und klappt das bei euch?
Ich würde jetzt erstmal so sagen, ja.
Noch lachen Sie hier, meine Damen und Herren. Es wird hier viel gelacht.
Hinzu kommt halt, dass die Problematik, dass es aus so einer Freundschaft entstanden ist. Von daher ist immer noch dieser private Aspekt in meinen Augen immer noch so mit drin. Also klar sage ich Fabian meine Meinung, wenn ich sage mir auch, was er scheiße macht und was er gut macht. Aber trotzdem ist immer noch so ein bisschen das Problem, dass man, was kann ich sagen, um diese Freundschaft, die auch dahinter steht, nicht mit zu gefährden. Also dass man da immer schon noch so ein bisschen die Hemmschwelle hat. Aber ich glaube, wir kriegen dann ziemlich gutes Mittelmaß hin, dass man sagt, okay, man kann Berufliches und Privates auch trennen. was ja auch dann so ein wichtiger Punkt ist. Aber das ist trotzdem immer noch so ein Punkt, das auch ausbaufähig ist. Also ich würde nicht sagen, dass wir es perfekt hinkriegen.
Wir arbeiten aber wohlgemerkt noch nicht 30 Jahre zusammen,
nein,
sondern erst 2,5 Jahre. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben während der Uni gegründet und das heißt, wir waren ja nie wirklich Vollzeit tätig, auch wenn das neben den 20 bis 30 Stunden Uni häufig sich so angefühlt hat. Aber ja, vielleicht kannst du ihr mal erzählen, wie ist denn das bei dir gewesen? Also du hast ja auch gesagt, du machst das mit einem Kindheitsfreund von dir. Wie ist das bei euch beiden?
Ja, jetzt nutze ich aber auch hier mal die Chance, die Regel zu brechen. Ich soll ja antworten, ich frage jetzt, aber kommen wir gleich wieder drauf. Welches Business macht ihr denn?
Ah, okay. Vielleicht im Kurzdurchlauf. Wir haben eine Mischung aus einer Agentur und einer Unternehmensberatung gegründet. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung hauptsächlich. Und das halt eben in Bezug auf den Mittelstand, weil wir halt eben gemerkt haben, ich zum einen im Gespräch mit meinem Vater immer wieder, beziehungsweise Lukas, durch seine vorherige Tätigkeit, dass im Mittelstand irgendwie was Kreatives fehlt, was jung ist, was, man sagt das ja schon, jung und dynamisch ist. Und was aber auch das Verständnis dafür hat, wo der Mittelstand quasi steht. Also es ist ja häufig so, dass man, ich sag mal, Unternehmensberatungen oder Agenturen hat, die super viel, super gut können, die es aber überhaupt nicht auf den Mittelständler bringen können oder nicht auf den Mittelständler zugehen können, weil sie eben, ich sag mal, diesen Wirtschaftsteil nicht verstehen, dass es halt eben häufig alteingesessen ist sozusagen, dass sie Schwierigkeiten mit Innovation vielleicht haben oder mit der Umsetzung. Andere Agenturen arbeiten dann eher mit Corporates oder sozusagen, also großen Unternehmen, machen da irgendwas und dann Lukas und ich von Anfang gesagt, haben wir eigentlich keinen Bock drauf, weil für uns ist Mittelstand so ein enorm wichtiges Thema in Deutschland, dass wir gesagt haben, wir widmen uns dem Ganzen, selbst wenn das echt schwierig sein kann. Und wir haben, oder wir strugglen immer noch damit, ich sag mal, einem klassischen Mittelständler irgendwie beizubringen, warum er sich jetzt zum Beispiel auf sozialen Medien platzieren soll. Wir haben in der allerersten Folge haben wir das Beispiel Hiring-Prozess gehabt, also wie komme ich an neue Leute dran. Manche Mittelständler machen Zeitungsanzeigen noch, ne? Da denkst du jetzt, junger Mensch, Freunde, wo kommen wir denn dahin? Und das ist halt dann eben unsere Aufgabe, diesen Leuten, ich sag mal, erstmal das Wissen mitzugeben, warum solltest du überhaupt auf soziale Medien gehen und dich dort platzieren und was ist vor allem auch das Ergebnis davon. So. Aber das ist halt eine Schwierigkeit, die wir sozusagen im Mittelstand haben, aus unserer Perspektive heraus.
Also seid ihr praktisch so Begleiter, würde ich mal sagen, so nehme ich das war Begleiter auf dem Weg in eine digitale Wirklichkeit des eigenen Unternehmens.
Genau, ja, sozusagen.
Da wichtig eben diese Kombination irgendwo aus Strategie und Agentur. Also dass man sagt, okay, man will nicht nur dieses rein Kreative haben, sondern auch irgendwie noch, wo ist der strategische Fokus, wo möchte ich mich hinbewegen und nicht nur bunte Bildchen haben. Sondern es soll ja irgendein großes, übergeordnetes Ziel haben und da dann wirklich dann diese Kombination aus Strategie und Agentur, beziehungsweise aus Kreativarbeit.
Ach, ich glaube, da gibt es große Bedarfe, ne? Also
Der Bedarf ist definitiv groß, aber das Problem ist, dass viele Mittelständler das gar nicht realisieren, dass der Bedarf bei ihnen groß ist. Also wir haben Unternehmen, die dann, die wir ansprechen, die dann Websites haben von Anfang der 2000er, wo du wirklich nur einen One-Pager hast, wo deren Kontaktdaten draufstehen. Und diesen Leuten zu verklickern, die seit 20 Jahren nichts getan haben, dass sie jetzt mal was tun müssen, ist ja sehr schwierig, weil die eben dieses Basis-Grundverständnis, sag ich mal, nicht haben, weil es häufig eben so ist, dass es deren Mittel oder deren Unternehmen noch relativ gut geht. Die leben seit 20 Jahren auf dieselbe Art und Weise von ihrem Geschäftsmodell. Und jetzt natürlich was dran zu rütteln, wo sie selber keine Ahnung von haben, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema für die, weil es halt eben auch häufig so ist, dass eine jahrelange Bindung zum Unternehmen hintersteht. Das will man natürlich nicht.
Ja, das nennt man strukturkonservativ. Ja? Also das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir natürlich bei der Kirche gar nicht. Ja? Nein, wir sind immer nicht. Wandel, immer Puls der Zeit und wir sind da Wandel. Nein, das ist richtig. Welche Tradition hat das Unternehmen selber auch aufgebaut? Und wir leben aber in einer ja wirklich auch beschleunigten und Welt und das ist ja vergleichbar vielleicht mit der Industrialisierung. Jetzt haben wir die Digitalisierung, Ökonomisierung, wir haben die Klimagerechtigkeit und das sind die großen globalen Themen, die uns hier einholen. Und wenn man da erfolgreich sein will auf Dauer, muss man auch dieser Veränderung nachgehen. Das glaube ich ganz bestimmt.
Wobei man aber auch sagen muss, glaube ich, dass die kreative Kirche ja auch schon der Weg der Kirche ist, moderner, digitaler zu werden.
Beziehungsweise
was ihr macht, ist ja schon genau das was wir gerade angesprochen
haben. Das hat die Ministerin bei unserem Besuch, die Ina Scharrenbach war im Sommergespräch bei uns in der Popakademie in der Ruhrstraße, 48. der hat die das auch festgestellt, dass es durchaus Wandel auch in der Kirche gibt. Uns geht das viel zu langsam.
Bedingt durch.
Weil es eben auch strukturkonservative Dinge natürlich in der Kirche gibt. Ist so ähnlich wie im Mittelstand, ist die gleiche Herausforderung. Ne? Also wie gelingt Wandel? Wir kommen ja noch wieder auf hier, wie geht das zusammen und so mit zwei Partnern. Aber Wandel ist eben und Kirche sind auch erstmal Feinde. Ne?
Aber das muss man jetzt auch sagen. Zur Ehrenrettung der Kirche.
Ja, natürlich, jetzt machen wir Ehrenrettung.
Also Kirche hat euch ja zugelassen, na, ihr seid ja schon ein Solitär innerhalb der Kirche mit dem, was ihr macht und wie ihr das macht. Und habt der Kirche, glaube ich, auch gezeigt, dass das ein guter Weg ist, gerade dann, wenn man junge Menschen anspricht. Es mag ja durchaus unterschiedliche Gruppen geben, die auch unterschiedlich angesprochen werden müssen, aber die Jugend wird halt auf Social Media angesprochen, da seid ihr sehr gut unterwegs. Nicht zu vergessen, ihr seid ja gerade dabei, eine App zu konstruieren, beziehungsweise eine App mit jemandem zusammenzubauen, wo es um Kirchenmusik geht, für Chöre etc. pp. Also ihr macht ja schon eine Menge.
Ja, allerdings muss man sagen, also wir mussten aus dem System Kirche rausgehen.
Deswegen Stiftung.
Ja, deswegen Stiftung. Ne? Also und dazu gehört ja unheimlich Mut. Also ich weiß ja nicht, ob die Hörerinnen und Hörer mal vor so einer Entscheidung standen. Manche wahrscheinlich schon. Ne? Also wenn man so alles auf eine Karte setzt. Das war bei uns der Punkt, wo wir in der Kirche, also nennt man Körperschaft öffentlichen Rechts, haben wir unsere Projektarbeit gemacht. Und wir kamen an einen Punkt, da gab es damals schon mal so eine Welle, Kirchenaustritte, Finanzeinbrüche und so, Einstellungsstopp. Es werden keine neuen Leute mehr eingestellt. Und mein Kollege, der Ralf Rathmann und ich, wir sagen, ja, wir haben aber ein großes Projekt vor. Wenn wir das stemmen wollen, dann müssen wir jetzt zwei Leute einstellen. Also das ist ja, sagen wir mal, für so Gründer vielleicht normal, ne? Wir müssen jetzt erstmal, ne? Also wir brauchen jetzt erstmal Working Capital und so, ne? Damit das auf eine Prognose sich irgendwann dann Erfolg auch einstellen kann überhaupt. Wir müssen ja erstmal anfangen zu arbeiten. Aber das war für die Kirche natürlich eine Unverschämtheit, also eine unmögliche Vorstellung. Ich meine, wir reden über ein Kreiskirchenamt, ja, da wird was verwaltet und wir wollten etwas gestalten. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Flügel hier, ne? Aber wir konnten noch niemals fliegen. Nein, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, nee, aber wir brauchen das. Ja, wie wollt ihr das finanzieren? Ja, mit dem Erfolg, der sich dann einstellen wird. Ne? Und das ging so nicht. Und dann hat der weise Superintendent, der Leiter hier von dem Kirchenkreis, gesagt, ja, lass die mal ziehen. Wir machen eine gemeinnützige GmbH draus. Dann sind die auch selber verantwortlich, ergebnisverantwortlich. Und wir waren vorher 15 Jahre im öffentlichen Dienst.
Unkündbar.
Pension winkt. Ja. Und wir haben kein Rückfallrecht bekommen. Also so nach dem Motto, scheitert das, dann geht ihr zum Arbeitsamt und kommt nicht zurück in den Schoß der Kirche. Und ich hatte damals junge Familie, gerade Kinder geboren, Haus gerade gekauft und so. Und habe mich vor den Spiegel gestellt und habe dann gesagt, ja, im Auftrag des Herrn unterwegs, heißt unsere Sendung, ne? Herr Memel, soll ich es machen oder nicht? Ja, es ist alles so riskant, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und dann habe ich gemerkt, nee, du musst es machen, weil es gibt Situationen im Leben, entweder man macht sie und man nimmt die Chance oder man lässt es. Ne? Ja. Und die Tür war ein Stück auf, und dann haben wir wirklich unseren Schuh da reingestellt und sind in dieses Wagnis Unternehmertum dann nochmal ganz neu eingestiegen. Und es hat sich aber gelohnt im Nachhinein. Also würde ich immer sagen, man hat es gemacht, man darf auch mal scheitern. Wir haben ja eine scheiß Scheiterkultur in Deutschland, ja, finde ich total,
absolut
ganz schlimm, ja. Also wenn du erstmal in Insolvenz warst, dann hast du ja einen Gründer gar keine Chance mehr, so richtig. Ne?
Ich meine, fängt ja schon weit davor an. Ne? Also Gründertum, wir kennen es bei uns aus dem Umfeld. Die Anzahl der Gründer ist in den letzten Jahren so enorm runtergegangen. Und
auf der anderen Seite gibt es so viel Geld. Ja. Und ich kann nur sagen, hört einer zu, der viel Geld hat, investiert in neue Ideen. Ne? Und vielleicht kommt auch nicht alles zurück, ja, aber in gute Ideen für eine gute Gesellschaft, ja, für eine gute Weiterentwicklung von von wie wir leben und arbeiten wollen und wie wir Welt gestalten wollen. Das lohnt sich doch. Dafür ist das Geld da.
Ja.
Er ist ein guter Diener, ein schlechter Herr ist das Geld. Kann kaputt machen, aber kann gute Dinge eben auch ermöglichen. Und dieses Risiko, auch Risiken einzugehen, das hat sich bei uns gelohnt. Wir sind dann rausgegangen, gemeinnützige GmbH, Geschäftsführer geworden, ergebnisverantwortlich. Und dann ist das später aber in eine Stiftung übergegangen. Wir haben allerdings ein ganz kleines Stiftungsvermögen. Wir haben ja also nicht 50 Millionen oder so auf dem Konto, noch nicht. Wir hatten die Freiheit zu gestalten. Wir haben ein tolles Kuratorium, was uns begleitet, wo verschiedene Professionen auch sind. Die hat uns auch kontrolliert und auch ermutigt und begleitet gut. Und das war genau der richtige Weg. Mehr Verantwortung haben wir getauscht gegen Sicherheit. Ja? Also das beides geht nicht. Ich kann nicht Gegenbeamter sein und gleichzeitig große Freiheit im unternehmerischen Handeln zu haben. Das sind zwei Geschwister, die mögen sich nicht.
Aber wie steckt die Kirche da jetzt noch mit drin? Oder ist das komplett losgelöst?
Nee, die Kirche steckt da ordentlich drin. Also wir machen im Grunde für und mit der Kirche Projekte, aber nicht unter ihr.
Also als Kooperation kann man
genau, als Kooperation. Okay. Wir waren gestern in Hannover und haben Projekte für die nächsten Jahre besprochen. Und da hat die Landeskirche in dem Fall dann gesagt, ja, macht doch mal sowas wie einen Kooperationsvertrag für die nächsten 8 Jahre. Wir wollen eure Projekte hier abspielen und wir brauchen euch. Begleitet uns im Veranstaltungsbereich. Dafür gibt es dann auch Zuschüsse, aber wir müssen auch richtig am Markt sein. Wir müssen richtig relevant sein, bei den Leuten sein, bei deren Bedürfnisse sein, sonst können wir Kirche nicht sein. Sondern, und wir sagen immer, wir haben die beste Botschaft der Welt, ja, sogar über den Tod hinaus. Es muss sich aber im Lebensalltag einen Mehrwert für die Menschen, also was jeder Unternehmer im Grunde auch machen muss. Ne? Also er muss einen Mehrwert schaffen in irgendeiner Form. Das müssen wir genauso und das wollen wir auch.
Nochmal zurück zu den Anfängen, als ihr diese Entscheidung getroffen habt, Beamtenstatus legen wir mal ab und machen jetzt mal auf Unternehmer. Hattet ihr da diese Vision von Stiftung Kreative Kirche, wie es heute ist, oder habt ihr euch sozusagen als kongeniales Team einfach tagtäglich weiterentwickelt und am Ende wurde daraus das, was man heute so als kreative Kirche wahrnimmt?
Ja, das
also ist ja ein Zielbild. Ist ja vielleicht ein persönlicher Prozess von persönlicher Entwicklung.
Ja, also ein persönliches Zielfoto, so müsste es dann nochmal aussehen, haben wir nicht gehabt. Aber wir haben, ich würde sagen, so ein Feuer gehabt. Also wir haben immer gesagt, die Kirche kann ein extrem guter Lebensentwicklungstrainingsraum sein. So wie Kirche oft ist, passt es nicht zusammen. Ich habe damals Fußball gespielt im Fußballclub beim TuS Stockholm, ja, mit Bannenreklame, roch nach Bundesliga. Nein, und habe immer, stand da unter der Dusche und hätte aber nie die Leute dann in Gottesdienst zu uns eingeladen. Hätte ich nie gemacht, weil da hätten die mich für verrückt gehalten und so. weil die Form nicht passte, ne? Die Art der Sprache, der Musik, was da so los war, passte nicht dazu. Und das ist im Grunde unser Lebensthema, die Kirche anders zu gestalten, dass das, was wir Glauben nennen, eben auch irgendwie und für die Menschen besser rüberkommt. Also wir haben kein Inhaltsproblem, sondern ein Verpackungsproblem. Und daran arbeiten wir bis heute und gehen eigentlich immer so den nächsten Schritt. Wir sehen aber immer Möglichkeiten, wo wir eine andere Form von Kirche eben entwickeln können, was für Menschen relevant wird. Das ist so der Antrieb. Aber wir hatten jetzt nicht das Ziel, die Westfalenhalle mal voll zu machen, sondern es hat sich so ergeben.
Das ist ja gut, dass sich sowas ergibt.
Ja.
Also es muss man auch wirklich sagen, mit sowas die Leute zu erreichen, das ist schon was Einzigartiges. Vielleicht mal, um so ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, wir haben das ja vorhin oder am Anfang vom Diakon zum Manager genannt. Management hat ja auch immer so ein bisschen was mit Führung zu tun und ich glaube gerade die Rolle als Diakon ja auch. Was würdest du sagen, was sind so, oder ich sag mal, wie hat dich das beeinflusst, vorher als Diakon unterwegs gewesen zu sein und gearbeitet zu haben, zu dem, wie du jetzt als Manager bist? Also wie hat das deinen Führungsstil vielleicht beeinflusst oder was würdest du sagen, Holger hat es genannt, wie viel Diakon steckt noch im Manager drin sozusagen?
Ja, also ich, das für mich persönlich sind es gute Koordinaten einfach. Also die Wertschätzung ist die gleiche geblieben. Also jedem mit Respekt zu begegnen. Bei uns frommen Leuten heißt das ja, jeder ist ein Kind Gottes. Ne? Also und das ist ganz unabhängig davon, ob er katholisch oder evangelisch ist. Nein, was er gemacht hat oder wie er drauf ist und so. Gott kennt auch keine Nationalitäten und so. Und das sind so Koordinaten, die auch in der Führung wichtig sind. Und dabei ist es auch geblieben. Also ich versuche wirklich, nicht eine Funktion zu sehen, sondern den Menschen dahinter auch zu sehen. Weil letztendlich geht es immer um den Menschen. Und da würde ich schon sagen, da ist steckt viel Diakon auch im Management, im Führungsstil drin. Ja, also ich setze nicht auf Hierarchie, die ist natürlich manchmal wichtig, Entscheidungen müssen getroffen werden, es gibt verschiedene Wege, es gibt eine Vorstellung auf Zukunft und ich muss ja sehen, passt das strategisch rein, ja oder nein, ne? Das gehört dazu. Ne? Es gehört dazu, auch mit dabei auch unangenehme Gespräche zu führen. Mhm. Ja. Und nicht alles durchgehen zu lassen. Ne? Auch bei der Kirche kracht's. Kann ich euch sagen. Ja? Und da ist nicht immer happy-clappy und Nächstenliebe und so. Das ist alles ganz, ganz menschlich bei uns. All das, was sonst auch in anderen Unternehmen an der Tagesordnung, an Führung auch da als Anspruch gestellt wird, der ist bei uns auch da. Ne? Aber ich sage, wir können nicht über Hierarchie groß führen. Warum nicht? Weil wir nicht nur mit Geld zahlen können. Wir zahlen nicht die besten Gehälter. Warum sind die Menschen da? Warum kündigen so wenig? Ja? Warum haben wir in 30 Jahren noch keinen, waren wir nicht vom Arbeitsgericht? Warum mussten wir noch keinen rausschmeißen? Ja, so in unserer Geschichte. Es gab auch Veränderungen, natürlich sind Menschen weggezogen, es passte nicht mehr biografisch, die haben selber gesagt, die Zeit ist um, aber wir haben eine sehr treue Mitarbeiterschaft, auch eine gute Personalentwicklung, auch durch die Generation, gute Nachwuchssituation, das ist alles da, weil wir nicht nur mit Geld zahlen, sondern eben auch mit Vision. Also zu sagen, dass das, was ich mache, hat einen Sinn. Das erreicht Menschen, das macht die Menschen glücklicher. Da erfahren sie etwas von den großen Lebensgeschichten und daran teilzuhaben und eben auch die sogenannte, heute immer wichtiger werdende, den Eindruck, ja, ich kann selber auch gestalten. Ne? Selbstwirksamkeit nennt man das ja auch, ja, so als Schlagwort. So. Das ist echt wichtig, aber es muss eben noch im Team geschehen. Ne? Und das ist so die Kunst des Leitens und des Führens, würde ich sagen, nicht stark auf Hierarchie zu setzen, mit großer Wertschätzung, mit einer Rückkopplung, auch mit Feedback, auch mit Entwicklung, wo kann ich jemanden auch hinentwickeln, wo will er selber hin, darüber muss gesprochen werden und das sind alles gute Instrumentarien und ich finde, dass da ist viel Diakon drin.
Klingt auf jeden Fall so.
Aber frag mal die Mitarbeiter.
Besser nicht.
Nachher der Bartelwort erzählt wieder hier, Märchenstunde.
Aber in dem Kontext ist es dann auch wichtig, dass der Mitarbeiter aus diesem Kirchenkontext kommt? Oder ist das absolut unabhängig davon, könnte ich auch, also klar, jetzt katholisch und evangelisch wird wahrscheinlich nicht so relevant sein, aber auch zum Beispiel gar kein Glauben? Oder ist das eine Voraussetzung? Weil bei vielen kirchlichen Einrichtungen ist es ja oft so, dass gerade auch wenn so ein katholischer Kindergarten, ich muss dann auch katholisch sein.
Also bei uns gibt es einen Gemischtwarenladen. Mhm. Also erstmal von den Konfessionen. Wir haben Freikirchliche dabei, katholische Geschwister, evangelische Kirche, Landeskirche. Und wir haben Menschen, die tief im Glauben verwurzelt sind, die also sagen, ich mache hier Reich Gottes Arbeit. Aber wir haben auch Mitarbeitende, die sagen, für mich ist das eher, ist nicht unangenehm, aber mir bedeutet das jetzt nicht so viel, ne? Sondern ich bringe hier meine Kompetenz ein. Also wir haben da keine Berührungsängste. Das Einzige, was wir auch im Vorstellungsgespräch auch klar machen, ist, dass wir mit dieser Tendenz arbeiten. Und wenn man da wirklich so richtig gegen ist und sagt, Glaube, alles hier ein Gespinnskonstrukt oder ne, Jesus, darf ich, so, das ist mir alles blöd und doof und so. Oder eigentlich bin ich da Hardcore-Atheist oder so, der ist dann auch bei uns, hat es auch nicht der geht es dann auch nicht da gut.
Ne? Aber also bewerben dann, sich solche Leute?
Nee, eigentlich nicht. Also man bewirbt sich bei der kreativen Kirche. Aber wir haben Menschen dabei, die sind tief verwurzelt, wie gesagt, im Glauben, aber manche auch stehen als Zaungast da. Mhm. Ich persönlich finde das auch gut.
Aber es ist keine Voraussetzung?
Nein.
Okay.
Nein, es ist auch keine Voraussetzung.
Hand aufs Herz, hat es denn mal auf der Top-Management-Ebene in den letzten 30 Jahren so richtig gekracht?
Ja, sicher.
Und wie geht man denn dann damit um? Ja, ihr kennt euch ja schon lange, ne? Aber wie kriegt ihr das denn in den Griff? Ich meine, man hat es ja nicht nur mit Mitarbeitern zu tun, wo es mal nicht funktioniert und wo man ernsthafte Gespräche führen muss.
Ja, wir haben eine Doppelspitze, wie gesagt. Genau. Ne? Und hier mit den jungen Leuten, die haben das ja auch schon, trainieren das ja auch schon ein. Wie geht das eigentlich so über Jahre? Und da muss ich sagen, es ist auch so, dass das Unternehmen entwickelt sich und ihr entwickelt euch. Und das ist nicht immer parallel und nicht immer synchron, ne? Sondern einmal ist der Partner weiter vorne, sage ich jetzt mal, wenn man so denken will, ne? Einmal der andere. Es wechselt auch, weil Biografien oder biografische Entwicklung, eigene Entwicklung und Unternehmensentwicklung nicht immer synchron läuft. So. Also ergeben sich schon mal Dissonanzen. Ja.
Was war in dem Fall so die größte Herausforderung? Kann man das irgendwo formulieren? Auch gerade im Thema Führung oder auch Konflikte?
Ja, ich überlege gerade, wo ist da mal...
Dein Kompagnon ist ja auch Diakon.
Der ist auch also Diakon.
Die gleiche Grundausbildung.
Ja, bei uns jetzt im Speziellen, jetzt vielleicht hier für den gesamten Mittelstand nicht so interessant, aber bei uns im Speziellen haben wir natürlich noch das Glück, dass wir sagen, wir hängen an einer höheren Autorität beide, ne? Was wir Glauben nennen. Ne? Mhm. Ja, und da gibt es natürlich eine Verbundenheit. Von daher ist aller Streit immer nicht das Letzte, sondern wir arbeiten gemeinsam an einer größeren Sache. Das relativiert es manchmal. Aber es gibt charakterliche Dinge, die einen nerven, es gibt fachliche Gründe, die einen nerven. Wir haben es damals überlebt, die Auseinandersetzung, weil wir eingebunden waren noch in größere Zusammenhänge mit Beratern. Also wir haben ja ein Kuratorium und wir haben da echt gute Leute, die wir auch ansprechen können, wenn Dinge nicht gut funktionieren. Also wir gehen dann in einen gemeinsamen Beratungsprozess auch. Und manchmal kamen wir auch nicht weiter und dann haben wir uns von außen wirklich Expertise mit reingeholt. Also Moderator für bestimmte Unternehmenssprünge. Wir haben jetzt gerade einen Prozess, Kommunikation neu zu ordnen, ne? Digitale Wandel auch da in der Kommunikation. Und da haben wir uns den Ex-Kommunikationschef von Brot für die Welt, der ist in Rente gegangen und hat gesagt, oh, ich finde euch auch gut. Ja, und wir fanden den auch gut. Und da standen an und das hätten wir beiden, mein Kollege und ich, nicht alleine gut hingekriegt. Und da braucht man Input auch von außen. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung euch auch mitgeben. Wenn ihr euch zu stark verhakt, nehmt andere noch mit rein, die nicht parteiisch sind, sondern denen ihr beide vertraut und euch dann wieder auch committen könnt.
Im besten Fall ist das ein Spezialist, aber das muss nicht sein. Also es geht dann häufig eher um das Zwischenmenschliche, also jemand Neutrales, der es versteht, Dinge zu moderieren, oder ist es eher der Spezialist, der gefragt ist, um ich sag mal, in dem Streit eine fachliche Lösung zu finden.
Ja, das hängt damit zusammen, wo es im Grunde, wo der Konflikt stärker liegt. Ne? Liegt er mehr im Fachlichen oder mehr in der Beziehung? Ne? Und das entscheidet über die Art des Coaches oder Mentors oder Supervision oder wie man es dann anpackt. Ne? In dem Fall war es eher fachlich begründet. Ne?
Das heißt, unabhängig jetzt von der gesellschaftsrechtlichen Konstruktion. Eine Stiftung hat immer ein Kuratorium, eine Geschäftsführung. Da ist das sozusagen schon vorgegeben. Aber es gibt ja durchaus, ich sag mal, Gründungen in GmbH-Form. Wäre das deine Empfehlung auch für junge Leute, ne, vielleicht relativ schnell auch zu überlegen, einen Beirat zu gründen, den man so als Sparringspartner dann auch hat, vielleicht auch mit einer gewissen Kompetenz. Hat euch das geholfen?
Wir haben es immer so gemacht. Und im Nachhinein kann ich sagen, es war richtig. Ja. Mhm. Also bei mir persönlich, sogar auch, sagen wir so im geistlichen Bereich hatten wir jemanden, ne, so einen Mentor, ne, so ein Spiritual oder so, ne, kann man ja auch ein bisschen breiter fassen, muss man nicht alles christlich interpretieren hier heute, nur weil ich da bin, sondern kann man auch ein bisschen breiter fassen. Ja, ich kann das nur empfehlen. Ja, also keiner hat alles. Und jetzt gerade, was die Herausforderungen anbelangt, die jedes Unternehmen ja vor sich hat, ne, da bin ich der Überzeugung, wir brauchen das Wissen aller. Und wir brauchen das Wissen aller auch von der Vorgängergeneration. Ne? Also ich bin auch ein Fan von Leuten, die immer mehr so 10, 20 Jahre voraus waren. Unser Korrektorenvorsitzender, beste Beispiel, Unternehmer auch, Vertriebler durch und durch, der ist 10 Jahre älter und hat einfach nochmal einen anderen Blick drauf. Und aber auch die jungen Leute, ne? Die junge Generation, auch zu sagen, so, wo ist euer Zugang? Ne? Das macht eigentlich ein Unternehmen dann auch stark. Und wenn man da so einen Beirat hat, ne, der nochmal fachlich anders draufkommt, aber auch der auch mit das Unternehmensziel auch im Blick hat und diese Vision auch teilt, ne, das ist ein super Geschenk. Ja. Ich alleine bin nix. Ja, ich bin ja Generalist, ich kann ja gar nichts richtig. Ja, also
das Gefühl geht, glaube ich, bei allen Managern irgendwo.
Alleine kann ich nichts. Ne? Ich kann ja nicht alleine Fußballmannschaft sein, geht ja nicht. Ja.
Absolut. Ich glaube, Lukas und ich können das auch unterschreiben. Wir haben zwar keinen richtigen Beirat so gesehen, aber wir haben dann doch unsere Mentorinnen.
Ja, mich wo, doch.
Genau, wovon einer am Tisch sitzt. Ich wollte gerade sagen.
Unser Ein und Alles.
Der eigene Vater als Mentor. Also
ja,
der Holger, da könntest du mich ja mal beraten. Mein Sohn ist ja erst 8. Ne? Wenn ich mir vorstelle, mal so in, weiß ja nicht, wie alt du bist, so 25 oder 22. So
er sieht älter aus, als er ist.
Naja, ich habe 22 gesagt. Na, wenn ich dann so denke, ach, 14 Jahren sitze ich mit meinem Sohn dann mal hier so mittendrin Mittelstand-Podcast und der sagt, ja, mein Mentor sitzt mit am Tisch, ey, das ist ja ein Traum. Ja, wie hast du das denn hingekriegt?
An der langen Leine gezielt vor die Wand fahren lassen. Also ne, zum Leben gehört das Stolpern und das Wiederaufstehen. Und,
ja.
Ne,
Holger Schmidt, da kenne ich auch eine Geschichte von dir. Das ist ja total, vor allem, wir sind ja unter uns, aber der Holger Schmidt, der hat mal auch richtig was vor die Wand gefahren, nämlich sein erstes Auto. da hatte der die Raten noch nicht abbezahlt, noch nicht die erste Rate überwiesen, da war das Auto schon Schrott.
Das war das letzte Mal, dass ich schuldenfrei war.
Das ist auch schön, dass ich die Story noch gar nicht kenne, aber.
Nee, wirklich nicht. Wir verraten hier
Familiengeheimnisse. Guck mal, wie rot er wird.
Ich finde viel interessanter, dass du die Geschichte immer noch kennst.
Ja, der Holger Schmidt ist bei uns ja im Kuratorium auch. Bringt ja seine Expertise auch super ein. Und da haben wir mal so ein Setting gemacht. Ist auch eine schöne Übung, ja. Auch vielleicht ja auch als Idee für den Mittelstand hier, die Leute des Top-Managements. Nee, und da haben wir mal mitgebracht, so 15 Leute, jeder ein Bild mit seinem Auto. Ja, also
vom ersten Auto.
Ne? Und haben die so gemischt und dann haben wir die so gezogen und dann so zugeordnet. Ne? Oder wer könnte das denn sein und so. Das war sehr spaßig. Und da kam die Geschichte dann. Da.
Aber war das ein Foto vom heilen Auto oder vom kaputten Auto?
Nee, das war
heil. Da war es noch heil. Also nee, da war es wieder heile. Weil, oder so.
Jetzt erzähl doch mal kurz.
Ja, ganz kurz.
Das interessiert doch jeden.
Ganz kurz. Ich wurde 18, ich habe eine Ausbildung gemacht. Natürlich das erste Auto. 2 Tage bin ich damit zur Arbeit gefahren. Es war im Winter, ich hatte im Januar Geburtstag und am 2. Tag habe ich es geschrottet. So, ja, und das ist derjenige, der dann immer versucht, den Kindern zu sagen, fahr vorsichtig.
Genau.
So. Ja. So, ne? Aber das ist dann eher die Rolle der Mutter, das zu sagen. Also so bin ich eigentlich auch gar nicht. Also ich bin dann, wie gesagt, eher der Typ, der, und so halte ich es tatsächlich auch, denke ich mir, in meinem geschäftlichen Leben mit meinen Mitarbeitern. Ich gucke drauf, aber ich lasse sie manchmal auch gezielt vor die Wand fahren. So den Fehler machen, das tut dann besonders weh, und aber daraus lernt man eben auch besonders viel. Das, glaube ich, macht es dann vielleicht auch aus. Und
das hast du bei Lukas und mir auch genauso gemacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Und es funktioniert ja, wir sitzen ja immer noch friedlich an einem Tisch.
Ja.
Na, manchmal, ne, ja. Ihr beide.
Ja, wir können auch zanken, aber das gehört dazu, ne?
Ja, ja, ja.
Wobei, es kommt auch auf den Fehler an, oder? Also man lässt ja nicht jeden Fehler dann durchgehen, gerade auch im Geschäftskontext dann, oder? Wenn es Geld kostet, wird dann auch immer...
Ja, da gibt es doch Versicherung.
Ja, das macht auch manchmal das kongeniale Miteinander aus. Also wenn zwei Partner so harmonieren, dann funktionieren am Ende auch solche Dinge. Ne? Bei mir im beruflichen Leben ist es ja auch nicht anders. Ich habe einen Partner, der ist, da empfinde ich das genauso. Und das ist auch nicht immer blanke Harmonie, aber es funktioniert und es bringt einen immer weiter nach vorne. Und die Freiheit gehört dazu. Noch eine Frage, so mit dem Blick von heute zurückgewandt, wenn du noch mal was ändern könntest, gab es da irgendwas, wo du sagtest, jo, das war jetzt mal so doof, das hat uns vielleicht auch nachhaltig beeinflusst, das würde ich mit meinem Wissen heute vielleicht auch anders angehen?
Ja, in den Backoffice-Strukturen, also ich, wir haben immer entwickelt und haben dann im Nachhinein die Strukturen dafür gebaut.
Ja, okay, das ist ein häufig anzutreffendes Problem.
Genau, und da würde ich sagen, ey, aber es kostet ja alles Geld auch, ne? Also ja. Ist ja logisch, ne? Und wir waren auch ausbeuterisch so ein bisschen auch unterwegs und so, man macht dann halt mehr, als man muss und so, weil es gehört einem, man verbindet sich ja emotional mit dem Unternehmen dann so stark, ne? Das werden ja auch viele kennen und da hätte ich mir doch mehr Mut gewünscht, auch Backoffice-Strukturen schon schneller, besser abzubilden, dass das gesünder ist.
Also für einen selber dann, dass man selber sich nicht so viel auflastet, sondern es auch noch abgibt.
Ja, genau. Ja, das würde ich vielleicht dann tatsächlich anders machen. Ansonsten konnte ich es ja nicht anders machen, weil wir es ja nie, wir hatten zwar immer so die Vorstellung für den nächsten Schritt und insofern so Kleinzielfotos, ne? Und weil sonst weißt du ja gar nicht, wohin gehen, wie soll ich denn gehen? Wenn du keine Vorstellung von Zukunft hast, dann ist auch, sagen wir, Unternehmensführung schwierig. Finde ich dann zu anstrengend,
Ist ja auch der spannende Teil da drin.
Ist der spannende Teil auch dran. Ist
nicht alles eben mir vorgegeben.
Es ist nicht anders vorgegeben, man ergibt sich, und ich muss auch sagen, für manche Dinge kann man auch nichts. Ne? Triffst die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ne? Du hast manchmal eine richtige Vorstellung, vielleicht auch von hier, von eurem Unternehmen, aber die Leute sind noch nicht so weit. Ne? Dann ist das Gleiche, gleichen Leute, gleiche Idee und so fällt eben aufs Feld und kommt unter die Steine oder wird weggefressen. Ne? Und wenn das alles stimmt, Dann geht sowas auf, ne? Und das bringt hundertfach Frucht, ne? Fällt mir gerade auf, steht, ist ein Gleichnis aus der Bibel, ne? Aber stimmt immer noch. Das ist ja, dafür kann man auch manchmal gar nichts, ne? Also deswegen muss man eben mutig sein, ausprobieren und erst im Vollzug merkt man das dann. Aber so Backoff-Strukturen und eine andere Sache, ein vernünftiges Fotoarchiv, weil wir leben ja viel mit Bildern schon, ne? Große Inszenierung, Martin Luther King auf der Bühne und so, alles sieht wunderbar aus, tausende von Menschen jubeln und singen und es ist wirklich sehr emotional. Also wir hatten aber nie ein professionelles Fotoarchiv und dann suchst du und suchst du und suchst, also digitale Ablagestrukturen, professionell. Das hätte ich auch anders gemacht.
Einmal angesichts der Zeit, damit wir zumindest unter der Stunde bleiben, die wir jetzt schon fast, glaube ich, haben. Eine letzte abschließende Frage. Wir sind natürlich auch kreativ, ideenreich, aber was wäre denn für dich ein Gast, den du gerne mal hier sehen würdest, wo du sagen würdest, der ist spannend, der hat vielleicht was mit dem Mittelstand zu tun, in welcher Form auch immer. Fällt dir wer ein?
Ja, ich würde ja Philipp Lehmann einladen, unseren Vermieter in der Ruhrstraße 48. Wir haben ja so eine Bildungseinrichtung gegründet, Evangelische Popakademie, kann man da besichtigen. Und der ist da der Vermieter und der macht ja auch hier viel Start-up-Sachen und so. Den würde ich einladen.
Ja. Klingt noch gut. Also Philipp, wenn du das hörst, wir werden dich sicherlich noch ansprechen in nächster Zeit. Martin, wo kann man denn die kreative Kirche finden, wenn man sie suchen will? Außer auf Google, sagen wir mal.
Ja gut, das ist ja weit verbreitet. Das ist in einem Muss. Also, aber jetzt in Live und Farbe finden, ja, Ruhrstraße 48, direkt gegenüber von der Spaßkasse hier in Witten, ne, ist die zu finden. Steht auch dick dran, kann man ohne Brille lesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da kann man uns auch erleben. Oder
und durch
ich sag mal auch so, ne? Auch selbst wenn man glaubt, auch Glaube, was ist das denn? Und so, man kann auch mal sein Kirchen- oder Gottesbild überprüfen, ob das alles noch so stimmt, was man in der Jugend so erlebt hat und so.
Wo seid ihr digital unterwegs?
Negativen Erfahrungen. Sind wir auch digital unterwegs, genau, auf YouTube, Kreative Kirche, machen einen Wohnzimmergottesdienst, einmal angucken und mir schreiben, was alles doof ist oder vielleicht ergibt sich auch
was
ganz anderes, was Tolles. Vielleicht ein guter Gedanke, auf einem guten Weg. Dass wir uns alle mehr brauchen, als wir denken. Also.
Finde ich eigentlich ein paar schöne Abschlussworte.
Ja, es klingt schon fast wie eine Predigt hier. Ne?
Alte, alte Gewohnheiten.
Alte Gewohnheiten, kommt immer, der Diakon durch.
Immer unterwegs im Auftrag des Herrn.
Amen.
Und, ja. Und an der Stelle würde ich sagen, danke dir, Martin, dass du da warst. Es war eine sehr unterhaltsame Folge, muss ich sagen. Wir haben sehr, sehr viel gelacht heute. Ich fand deinen Eindruck von, also das, was du uns erzählt hast, super spannend, glaube ich, auch für den Mittelstand. Selbst wenn jetzt eine Stiftung vielleicht nicht unbedingt immer mittelständisch ist, aber ich glaube, die Themen, die wir heute gesprochen haben, das habe ich definitiv auch jetzt nach dem Gespräch nochmal für mich gemerkt, kann man sehr, sehr gut auf den Mittelstand beziehen. Also die gerade Führung und alles, das finde ich super spannend. Also gerne nochmal dann hinterher sozusagen privaten Austausch. Ansonsten würde ich sagen, habt ihr noch Fragen an der Stelle?
Nein.
Haben wir alles beantwortet.
Wir sind erschöpft. Wir sind erschöpft, meine Damen und Herren. Aber es macht Spaß, hier zu sein. Also es ist wirklich, ich kann es empfehlen. Nette Leute. Nette Leute.
Es gibt sogar Wasser.
Ja, und vielleicht sieht man sich, freue mich.
Ja, alles klar.
Vielen Dank.
Dann auch an die Zuhörer. Tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis denn.